Die folgenden Inhalte sind keine Anlageberatung. Kapitalanlagen bergen Risiken. Du entscheidest, in was du investierst. Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Asset Class, deinem Podcast über Wachstum und Werte. Ich bin Christian Veröhl und heute stehst du als Teil unserer Community im Mittelpunkt. In dieser Episode beantworten wir nämlich deine brennendsten Fragen, die du uns als Sprachnachricht oder Textnachricht an unseren Scalable Instagram-Account oder an meinen Account CW Röhl geschickt hast. Und wenn deine Frage noch nicht dabei sein sollte, dann schick sie gerne als Sprachnachricht oder als Text an unseren Instagram-Account Scalable Capital oder an meinen Account CW Röhl. Und vielleicht wird sie dann auch Teil einer kommenden Episode. Sören.be_ macht sich Gedanken über die Frage, wie viele Aktien braucht man eigentlich im Portfolio, um breit diversifiziert zu sein? Und vielleicht geht es auch mit möglichst wenigen. Konkret fragt er, kann man bereits mit 15 Aktien ein diversifiziertes Portfolio aufbauen? Na, ich würde mal antworten, wie bei Radio Erevan in den berühmten Witzen. Im Prinzip ja, aber dann müssen diese Aktien schon sehr fokussiert sein auf bestimmte Bereiche und innerhalb dieser Sektoren, dieser Branchen, dieser Geschäftsmodelle dann wiederum in sich sehr breit diversifiziert sein. Beispiel im Gesundheitsbereich Johnson & Johnson, ein Unternehmen, das eben nicht nur Pharmaprodukte herstellt, sondern auch sehr stark ist im Medizintechnikbereich. Oder Nestlé im Bereich der Lebensmittel mit sehr unterschiedlichen Sparten von Kaffee und Wasser bis hin zu Snacks, Fertiggerichten und Nahrungsergänzungsmitteln sowie Tierfutter. Das ist fast schon wie ein kompletter Foodfonds. Oder LVMH, Luxus eben nicht nur mit einer Marke Louis Vuitton, sondern mit unterschiedlichen Modemarken, aber auch mit hochwertigsten Getränken, dazu Erlebnissen, Parfums, Beauty, Handelsmarken, Schmuck und Uhren. Also Unternehmen mit einem klaren Branchenfokus, gleichzeitig aber dann sehr breit nach Geschäftsmodellen diversifiziert. Wenn du dann noch ein paar Holdings dazu nimmst, wie eine Berkshire Hathaway, wie eine Itochu oder wie im Infrastrukturbereich eine Brookfield Asset Management, tja, dann hast du durchaus auch mit 15 Aktien die Chance auf ein diversifiziertes Portfolio, wenn man so ein Unternehmen pro Sektor nimmt. Aber es wird hart. Wir haben ja beispielsweise noch gar nicht über den Technologiebereich gesprochen. Wenn du sagst, tja, ich brauche die Mag 7 dabei, naja, dann hast du alleine schon 7 Unternehmen aus dem Bereich Kommunikation und IT, die dann von deinen 15 abgehen. Also es ist eine ziemlich ambitionierte Herausforderung und es kommt natürlich noch eins dazu. Man kann mit 15 Aktien sicherlich verschiedene Sektoren, verschiedene Länder, verschiedene Währungsräume und auch verschiedene Investmentstile, Reifegrade von Unternehmen, also Growth und Value, Quality, Momentum, alles abdecken. Aber es kann natürlich sein, dass du dabei just das Unternehmen erwischt, was gerade nicht erfolgreich läuft oder zumindest nicht der absolute Megaseller ist, der ansonsten einen Index richtig pushen kann. Nehmen wir ein Beispiel. Eine deiner 15 Aktien war vielleicht vor 3 Jahren eine Taiwan Semiconductor, weil du dir gesagt hast, tja, es ist wichtig, in Halbleiter zu investieren und dann nehme ich doch das Unternehmen, das die meisten Halbleiter produziert, das als Produzent für die großen Chip-Designer tätig ist und dann mache ich mich eben nicht davon abhängig, welche Chips am besten laufen, sondern setze einfach darauf, dass Taiwan Semiconductor die Chips, die am Markt designt und gebraucht werden, allesamt in bester Qualität herstellen kann und damit richtig Geld verdient. Ja, damit hast du ja auch nicht schlecht abgeschnitten. Gleichwohl hast du damit eins verpasst, nämlich die Mega-Hosse bei Nvidia, die alle Anlegerinnen und Anleger mitgenommen haben, die eben nicht selber mit Einzelaktien diversifiziert haben, sondern die gleich den ganzen Markt gekauft haben, den Index, egal ob den MSCI World, den MSCI Acqui oder den S&P 500. Dasselbe im Gesundheitsbereich. Ja, vielleicht hast du vor einigen Jahren gesagt, ich möchte mich da möglichst breit aufstellen. Ich nehme eine Johnson & Johnson da rein. Aber dann hast du den Boom der Semaglutide, der Abnehmspritzen und damit auch die Hosse bei Novo Nordisk und bei Eli Lilly verpasst. Johnson & Johnson hat auch nicht schlecht abgeschnitten, aber es gibt eben relativ wenige Unternehmen unter dem Strich, die über die Zeit dafür verantwortlich sind, was als durchschnittliche Aktienrendite dann mit diesen 7-8% herauskommt. Das sind nur so rund 4% aller Unternehmen, die das aufstellen, die richtigen Highflyer. Alle anderen sind per Saldo ein Nullsummenspiel. So, und jetzt ist die Frage, schaffst du es, bei deinen 15 Werten die Highflyer mit dabei zu haben, beziehungsweise all diejenigen, die auf höchstem Niveau dann wirklich nur noch runtergehen, zu vermeiden? Oder willst du nicht doch lieber sagen, ja, ich investiere breit, bin damit sicher, dass ich die Aktien, die hinterher wirklich Märkte bewegen, mit dabei habe? Und wenn ich dann darüber hinaus noch das eine oder andere Highlight im Portfolio brauche, weil ein Thema oder eine Technologie mir vielleicht im Weltportfolio nicht ausreichend stark berücksichtigt ist, dann nehme ich lieber das nochmal als einzelne Aktie oder als Aktienkorb oder Themen-ETF dazu. Das ist die Frage, die du dir stellen solltest, was als Strategie am Ende aussichtsreicher ist. Johnny.McFly.771 stellt eine Frage, aber erstmal habe ich die Frage, Johnny McFly? War das nicht Marty McFly? Zurück in die Zukunft. Ich habe den Film letztens mit meinem Sohn geguckt. Ach, so alt, aber immer noch herrlich und ein wunderschönes Auto. Der DeLorean, der dann zur Zeitmaschine wird. Aber es geht ja hier nicht um alte Filme, sondern es geht um innovative Investmentstrategien. Denn Johnny McFly 771 fragt uns, hat Smart Beta Investing eine Daseinsberechtigung? Pah, da müssen wir natürlich erstmal klären, was ist denn jetzt Smart Beta Investing? Ja, es ist eine Strategie, die, sagen wir mal, Elemente des passiven und des aktiven Investierens kombiniert. Wir haben ja Indizes, aber eben nicht passiv gewichtet nach Marktkapitalisierung, sondern nach bestimmten Faktoren, bestimmten Renditetreibern, wie zum Beispiel günstige Aktien. Das wäre dann Value. Wie ein intakter Trend. Das wäre Momentum. Wie eine niedrige Schwankung. Das wäre Volatilität oder eben Qualität. Also bestimmte Faktoren wie eine hohe Eigenkapitalrendite, eine niedrige Verschuldung oder eine stabile Gewinnentwicklung. Das heißt, man investiert also nicht in den gesamten Markt, sondern nur in einen Ausschnitt des Aktienmarktes, der bestimmte Charakteristika besonders gut erfüllt. Und diese Charakteristika sind nicht an den Haaren herbeigezogen, sondern die sind insbesondere die vier, die ich eben genannt habe, Value, Momentum, Volatilität und Qualität, akademisch sehr gut validiert, teilweise sogar durch entsprechende Forschungen von Nobelpreisträgern, insbesondere French Pharma haben auf dieser Schiene eine ganze Menge geleistet. Ziel dieser speziellen faktorbasierten Investments, dieser Smart Beta Strategien ist natürlich entweder eine höhere Rendite zu erzielen oder das Risiko, sprich die Schwankungen des Portfolios zu minimieren, indem so bestimmte Marktanomalien genutzt werden. Eine dieser Anomalien ist auch, dass in der Vergangenheit häufig kleinere Unternehmen, Small Caps, eben besser abgeschnitten haben als große Unternehmen, Mid Caps und Large Caps. Folglich hat man immer gesagt, weil die kleineren Werte weniger stark gehandelt werden, weniger stark im Fokus stehen, haben sie einen Nachteil, ein höheres Risiko, das auf der anderen Seite durch eine höhere Rendite kompensiert wird. Allerdings müssen wir auch sagen, dieses sogenannte Small Cap Premium, die Prämie für Nebenwerte, die war in den letzten Jahren dann am Markt nicht mehr abrufbar, sondern Nebenwerte haben deutlich schlechter abgeschnitten als die großen Megacaps, die großen Konzerne. Und das leitet eigentlich über zu einem wesentlichen Element, wenn wir über Faktorstrategien und Smart Beta sprechen. Es ist nicht jederzeit jeder Faktor abrufbar und die einzelnen Faktoren sind auch nicht additiv. Das heißt, wenn man alle Faktor-ETFs kauft, die es so am Markt gibt, dann heißt das nicht, dass man dann automatisch schon wieder die Marktrendite hat, sondern man kann auch über längere Zeiträume selbst in der Kombination von faktorbasierten Investmentstrategien schlechter abschneiden als mit einem rein kapitalisierungsgewichteten Index. Das ist immer dann der Fall, wenn sich ein Marktregime, also die Umstände an den Märkten, relativ schnell ändern. Schneller als solche Strategien, die in der Regel halbjährlich neu zusammengesetzt werden, darauf reagieren können. Insofern, ja, Smart Beta Investing hat eine Daseinsberechtigung auf jeden Fall, weil es einfach ein neues, ein anderes Investmentkonzept ist, weg von der reinen Kapitalisierungsgewichtung hin zu einem Investment, das auf bestimmte Merkmale Wert legt. Aber es muss zur eigenen Strategie passen und man sollte nicht unbedingt diese kurzfristige Outperformance-Erwartung haben. Ich nehme ein paar Faktoren und bin dann besser als der Markt. Das kann unter Umständen sehr lange dauern, auch länger als 5 Jahre, bis man diesen Mehrwert tatsächlich lukriert. Vor allen Dingen, wenn wir Phasen haben wie jetzt. Wenn wir eine wieder schwierigere Börsensituation haben, als wir es in den letzten 5 Jahren hatten, dann werden zum Beispiel auch Faktoren wie Minimum Volatilität, also schwankungsarme Aktien, sicherlich sich leichter tun, wieder einen Vorteil zu erarbeiten. Wenn wir die Situation haben, dass sich Trends in bestimmten Branchen, bei bestimmten Aktien stabilisieren, dergestalt, dass sie länger anhalten, dann wird das Momentumstrategien begünstigen. Und wenn Investorinnen und Investoren preissensibler werden sollten, also stärker auf Bewertungen schauen und vielleicht nicht mehr so stark nur auf die Qualität von Unternehmen, dann sollte das Value-Aktien wieder begünstigen, die über lange Zeiträume sehr hohe Outperformance geliefert haben, aber in den letzten 10, 15 Jahren eben deutlich schlechter gelaufen sind als der Gesamtmarkt. This is Kritz, also wohlgemerkt, Kritz, nicht Lakritz und auch nicht Chris, sondern This is Kritz, hat eine Frage, wie man denn in den Markt am besten reingeht, wenn man sich eine neue Aktienposition auserkoren hat und dann da eben mal Geld investieren will. Macht man das auf einen Schlag? Macht man das über einen Sparplan oder macht man das über Tranchen nach dem eigenen Rhythmus, also opportunistisch, wenn man gerade meint, ach komm, jetzt ist aber ein guter Zeitpunkt, da nochmal Geld in diese neue Aktie reinzudonnern. Was ist am besten, will er wissen, der Kritz? Tja, für mich hängt's davon ab, was ist denn eigentlich der Hintergrund der Investition? Ist es etwas, wo man sagt, ja, da will ich jetzt unbedingt rein, weil das ist jetzt gerade auf dem Niveau ein Schnäppchen. Da ist die Bewertung jetzt günstig und das ist wesentlicher Bestandteil meines Investment Case. Oder ist es eher so, dass du dir eine Aktie ausgesucht hast, von der du langfristig überzeugt bist, die du langfristig halten möchtest, wo du sagst, das muss eine strategische Position sein, die ich jetzt sukzessive aufbauen möchte. Wenn es darum geht, dass es wirklich eine besondere Gelegenheit ist, ein Schnäppchen, ein Angebot, das Mr. Market dir macht, dann ist eine Investition auf einen Schlag sicher sinnvoller, als zu sagen, tja, ich streck das mal ein bisschen. Denn wenn du wirklich das Gefühl hast, es ist eine besondere Gelegenheit, dann ist die vielleicht nicht allzu lange am Markt aktiv. Aber das solltest du natürlich sehr, sehr genau prüfen. Denn häufig hat das, was eine besondere Gelegenheit im ersten Moment zu sein scheint, dann einen Hintergrund, der vielleicht doch ein bisschen langfristiger ist. Und man überschätzt auch bisweilen die Fähigkeit von Aktien, sich schnell wieder zu erholen. Gehen wir vom anderen Fall aus. Du hast eine Aktie vielleicht ausführlich analysiert, dich intensiv damit beschäftigt, bist zu deinem Schluss gekommen, jawohl, das ist etwas, was ich meinem Portfolio langfristig als Element hinzufügen möchte. Vielleicht im Rahmen so einer Core-Satellite-Strategie. Das kann einer deiner Satelliten werden. Und er ist momentan vielleicht weder besonders günstig noch besonders teuer. Du möchtest einfach die Position aufbauen. Hast vielleicht auch eine Markterwartung, die über die nächsten 12 Monate eher so ein bisschen indifferent ist. Dann ist natürlich der Einstieg über Tranchen durchaus eine sinnvolle Option. Tja, und was man jetzt dann als Tranche versteht, entweder das wirklich selber machen, also jeden Tag auf die Kurse gucken, sich Preisalarme zu setzen, Benachrichtigungen in der Scalable-App, wenn ein bestimmtes Niveau erreicht ist, dann hineinzugehen, das mag im ersten Moment sehr aussichtsreich erscheinen, weil man dann vielleicht nochmal günstiger irgendwo nachkaufen kann. Aber was machst du denn, wenn deine Preisalarme nach unten nie erreicht werden, wenn deine Hoffnung, dass du die Aktie mal ein bisschen billiger bekommst, eben nicht aufgeht? Dann baust du deine Position eben doch nicht auf, obwohl du sie doch eigentlich langfristig haben wolltest. Also insofern, wenn du dich selber ein bisschen austricksen möchtest, um wirklich sicherzustellen, dass du deine Ursprungsentscheidung, diese Position aufzubauen, auch wirklich umsetzt, dann ist der Automatismus, der Sparplan sicherlich das, was auch der Lebenswirklichkeit am nächsten kommt. Denn du willst ja auch nicht ständig auf Kurse schauen, ständig Preisalarme aktualisieren, ob es für deinen Einstieg relevant ist. Julie mit ganz viel O und ganz viel I fragt mich nach einer Zeitreise, aber nicht die Zeitreise von Marty McFly, sondern 10 Jahre zurück in die Zukunft. Welches Investment würdest du so nicht mehr machen? Also ich muss echt sagen, für die letzten 10 Jahre bin ich mit meinen Investments eigentlich sehr zufrieden, insbesondere weil so 2014, 15 die Zeit war, wo ich gesagt habe, okay, das ist ja ganz cool, dass ich so ein schönes Dividendenportfolio habe, aber wenn hier jeden Tag die Pakete ankommen von Amazon zu Hause, wenn ich den ganzen Tag mit Google arbeite und natürlich mit meinem iPhone und daran aber irgendwie nicht partizipiere, ist es vielleicht doch an der Zeit, mal bei diesen Technologie, bei diesen Plattformwerten einzusteigen. Und das war eine Entscheidung, die ich definitiv nicht bereut habe. Das war sogar im Falle von Apple damals eine Value-Aktie, ein bisschen bevor dann ein gewisser Warren Buffett mit Berkshire Hathaway da auch zugegriffen hat. Die Investment, die ich nicht machen würde, mehr sind so ein bisschen weiter vorne. Ich habe dann trotz meines sehr klaren Fokus, den ich nach dem Verkauf meines Unternehmens dann hatte 2007, 2008, immer mal wieder so das eine oder andere, ich habe es genannt, Spaßinvestment, man sagt wohl besser Venture-Investment getätigt in börsennotierte Werte, die ich irgendwie ganz cool fand. Manches davon ist ganz gut gelaufen, manches davon schlecht. Ich habe das hinterher dann auch ein bisschen systematisiert, aber ich erinnere mich, dass ich 2010 mal so eine Geschichte gemacht habe, weil ich dachte, Mensch, Real Assets in Form von Aktien, das ist doch eine coole Sache, Ackerflächen, großartig, und habe tatsächlich in chinesische Ackerflächen, Shaoda Agricultural Holdings hieß das, irgendwie investiert. Dummerweise kam dann später raus, dass bei diesem Unternehmen einfach alles ganz großartig ist, nur die Flächen, die sie ausgewiesen hatten, die waren halt weder so großartig noch so groß, wie sie tatsächlich waren. Ja, und sie hatten also wesentlich weniger Land, als in den Bilanzen stand. Und das war dann ein ziemliches Desaster. Das war dann auch für lange Zeit die letzte, sagen wir mal, in Anführungszeichen, exotische Aktie, die ich mir in größerer Skalierung geleistet hatte. Aber ansonsten bin ich ganz zufrieden und kann am Ende über Investitionen der letzten 10 Jahre sagen, das, worüber ich am meisten nachgedacht habe und worüber ich am meisten gegrübelt habe, waren alles keine Investments, die man im Scalable Broker tätigen kann, sondern es waren eben unnotierte Investments, im Wesentlichen Immobilien oder Kunstobjekte, mit denen ich unterm Strich dann auch Geld verdient habe, wo aber die Opportunitätskosten und der Aufwand, sich damit zu beschäftigen, deutlich größer waren als bei ETFs oder einzelnen Aktien. Staffco _ 05 stellt fest, aus Fehlern lernt man. In Klammern, ich will's hoffen, sage ich dazu. Frage dazu, wie lange dauert das aber, bis man aus Fehlern lernt? Na, ich denke doch sofort. Nur man sollte eben nicht den Fehler machen zu glauben, wenn man einen Fehler erkannt hat und den nicht mehr macht, dann ist man auf der sicheren Seite. Meine Erfahrung sowohl im Leben allgemein als auch beim Investieren war, ein intelligenter Mensch ist nicht derjenige, der keine Fehler mehr macht. Intelligenter Mensch ist derjenige, der denselben Fehler nicht zweimal macht. Aber man wird trotzdem andere Fehler dann wieder machen und aus denen muss man dann auch wieder lernen. Letztendlich, lass dir das gesagt sein von jemandem, der immerhin fast 50 ist. Das Leben ist eine Abfolge von Fehlern, aber es macht trotzdem Spaß. Und investieren ist auch eine Abfolge von Fehlern, aber es kann trotzdem sehr erfolgreich sein, wenn du nicht denselben Fehler zweimal machst, sondern intelligente Lehren daraus ziehst. Schwarzer.Simon möchte wissen, in welche Unternehmen ich aus moralischen Gründen nicht investiere. Tja, wer mich ein bisschen verfolgt hat die letzten Jahre, weiß, dass ich nicht so diese klassischen ethischen Maßstäbe habe, der Gestalt, dass ich sage, ich investiere nicht in Tabak, ich investiere nicht in Rüstung, ich investiere nicht in Schnaps und ich investiere nicht in Pornografie, sondern für mich ist vor allem das Thema wichtig, dass ein Unternehmen gegenüber seinen Stakeholdern, also nicht nur den Aktionären, sondern gegenüber der Gesellschaft und auch den Mitarbeitern sich ordentlich verhält und da meine Werte reflektiert. Und wenn das nicht der Fall ist, dann bin ich relativ schnell dabei zu sagen, ich möchte hier nicht Aktionär werden und ich möchte auch nicht mehr, wenn ich es denn bin, Aktionär sein und ich steige aus. 2 Beispiele dazu, wo dieses Thema Governance, auch Compliance, Wohlverhalten als Unternehmen für mich den Ausschlag gegeben hat, den Stecker zu ziehen. Erstens ganz generell bei Meta. Ja, ich gebe zu, ich nutze die Produkte von Meta. Ich finde Instagram eine faszinierende Plattform. Finde es toll, wie viele Menschen ich auch über Instagram kennengelernt habe, die mir jetzt im realen Leben was bedeuten, wie viel man dort auch Kontakt halten kann. Auch WhatsApp nutze ich. Aber Meta, das Unternehmen, habe ich nicht im Depot. Ganz einfach, weil ich die Art und Weise, wie man bei Meta mit Impersonation, mit Fake Accounts, mit Identitätsklau und generell mit Nutzerdaten umgeht, nicht gut finde. Und das ist da mein stiller Protest. Und wenn du jetzt sagst, hey, das ist aber ziemlich inkonsequent, dass du trotzdem die Produkte nutzt, dann muss ich sagen, ja. Und das ist vielleicht ein Fehler. Vielleicht ist es einfach nur menschlich. Sie machen mir einfach zu viel Spaß, die Produkte. Aber ich muss da nicht rein investieren. Und ein anderes Beispiel liegt 5 Jahre her. Habe ich damals auch sehr offen kommuniziert. Es war gerade der letzte Tag vor den Corona-Lockdowns, der 16. März 2020. Da kam von Adidas die Meldung, dass sie wieder erfolgreich ihr Aktienrückkaufprogramm fortgesetzt und nochmal 10 Millionen Euro in eigene Aktien investiert haben. Und keine 2 Wochen später, als die Lockdowns im Gange waren, als die Geschäfte geschlossen waren, da stellte Kaspar Rohrstedt, der damalige CEO, fest, dass er jetzt plötzlich nicht mehr in der Lage ist, die Mieten für die Ladengeschäfte zu zahlen und auf der einen Seite Aktien zurückzukaufen, auf der anderen Seite nicht mehr den Vermietern das Geld geben zu wollen. Das passte für mich nicht zusammen. Deswegen bin ich damals aus Adidas ausgestiegen und habe gesagt, solange Kaspar Rohrstedt dort am Ruder ist, möchte ich bei einer Adidas nicht mehr Aktionär sein. Zum Glück, auch für das Unternehmen insgesamt, muss man ja sagen, war er nicht mehr allzu lange CEO. Und inzwischen hat Adidas ja eine großartige Entwicklung genommen, weshalb ich inzwischen nicht mehr nur gerne die Schuhe von Adidas trage, sondern das Unternehmen ist auch wieder zurück auf der Investment-Menükarte. Der Johannes fragt, wo ich doch schon letztens so eine lange Asset-Class-Folge zu LVMH und Bernard Arnault gemacht habe. War ich denn schon mal auf der Hauptversammlung von LVMH? Und ich muss zu meiner Schande gestehen, nein. Ich bin natürlich Mitglied des Aktionärsclubs, des Club Aktionär bei LVMH. Dort kann man sich registrieren und kriegt dann 1-2 Mal im Jahr nicht nur Zahlen, sondern auch so ein Aktionärsmagazin, wo ein bisschen aus den Maisons berichtet wird, wo man dann auch Zugang hat zu exklusiven Kellerführungen in der Champagne. Und es wäre natürlich mein Traum irgendwann, Bernard Arnault mal in Person in Paris auf der Hauptversammlung zu erleben. Ich hatte es vor 2 Jahren dann auch schon mal geplant und zwar mit dem Philipp Glöckler vom Doppelgänger-Podcast. Grüße gehen raus an die beiden Doppelgänger. Aber wir haben es dann terminlich nicht hingekriegt, weil das immer so eine blöde Zeit ist, so im April, Anfang Mai. Da ist nämlich meistens auch die Invest, da sind andere Hauptversammlungen, wo ich dann ja auch bei der einen oder anderen immer noch aus alter Verbundenheit für die DSW tätig bin. Da ist dann auch die OMR, da sind eine ganze Reihe von Events, da habe ich Geburtstag, da hat meine Mutter Geburtstag und irgendwie habe ich immer mit dem Termin ein Problem. Aber wenn es tatsächlich soweit ist, dann seid ihr die Ersten, die es erfahren, weil es wäre mir natürlich schon eine große Freude, mich mal mit einem Selfie in diesem Ambiente von LVMH irgendwo in Paris dann zu zeigen und danach am besten noch ins Kaufhaus Samaritain zu gehen am Pont Neuf, was ja, wenn ihr die Folge gehört habt, auch, wisst ihr ja, das gehört auch zu LVMH. Wenn dir diese besondere Episode gefallen hat, dann erzähl's gerne weiter und schick uns noch mehr deiner Fragen gerne als Sprachnachricht oder als Text an unseren Instagram-Account scalable.capital oder an meinen Instagram-Account cwröhl. Hinterlass uns gerne auch eine Bewertung, gib uns Sterne, schreib uns, wen wir als nächstes einladen sollen und wenn du sonst eine Idee hast, was wir hier im Podcast besprechen können, dann komm rüber damit. Dein Feedback ist uns wichtig. Du erreichst uns auf allen sozialen Medien oder per E-Mail an podcast@scalable.capital. Danke, dass du deine Zeit mit uns verbracht hast und bis zum nächsten Mal.